Hallo, hier ist 3x7, deine Woche in 21 Minuten, subjektiv und leidenschaftlich.
Mit Moin, Andreas guten Morgen, Rappen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hallo, ach ja, Thomas macht hier gleich
Halloween.
So, aber
ich wollte jetzt der... Ja,
keine Halloween-Folge, bitte.
Ich wollte jetzt der 1364. Moderator eines Podcasts oder einer Radiosendung sein, der so blöde Halloween-Geräusche macht, so wie Oliver Kalkofe wird sicherlich auch wie ein, der macht das ja immer als Intro in deren Podcast als Pferd und der wird sicherlich das Gespensterpferd haben. So. Jede Wette.
Also ich muss jetzt einfach sagen, ich habe schlechte Laune, weil ich habe einen sogenannten Feiertags-Jetlag, weil das bringt mich durcheinander. Thomas hat nicht Feiertag in NRW. Ich habe in Schleswig-Holstein Feiertag. Wir haben gesagt, wir zeichnen an diesem Tag am 31. Oktober um 8 Uhr auf, also eine Stunde später als sonst zeichnen wir gerne um 7 auf, weil ich ja theoretisch ausschlafen könnte, habe aber verschlafen und bin jetzt müde. Also, das wird eine lustige Sendung heute.
Das wird eine lustige Sendung heute. Dann gehen wir mal direkt rein, Andreas. Und hier wollte ich dir, um dich ein bisschen jetzt milde zu stimmen, auch nochmal Danke sagen. In letzter Zeit kümmerst du dich ja so ein bisschen um die Hörerfragen und fragst hier und da mal nach. Wir kriegen auch die ein oder andere ja mal rein. Aber jetzt hast du wieder jemanden mitgebracht. Und das ist Knut Trappe. Und da hören wir jetzt mal rein, was der so sagt. Jo.
Moin Thomas und Andreas. Ich habe vielleicht ein Thema für euren Podcast, das eventuell interessant wäre. Zu mir selber, ich heiße Knut Trappe und komme aus Stadum und arbeite seit einigen Jahren im Wilhelminenhospiz in Niebel in der Sterbe- und Trauerbegleitung. Und wir sind zurzeit etwas über 70 Ehrenamtliche. Ein neuer Kurs ist gerade gestartet. Ich weiß aber nicht, wie viele Männer daran teilnehmen. Zurzeit sind wir insgesamt 2 aktive Männer bei 70 Ehrenamtlichen. Und ich frage mich immer, woran das liegt. Was hindert uns Männer, in diesem Bereich zu arbeiten oder tätig zu sein? Ja, können wir unsere Gefühle nicht zugeben oder zulassen? Oder trauen wir uns nicht an die Selbstreflexion ran, die ja sehr wichtig ist bei diesem Thema? Oder ist es einfach die Erziehung, die wir genossen haben als Kinder? Oder die Erwartungshaltung der Gesellschaft an die Männerwelt? Ich kann nur sagen, dass es eine sehr ehrenvolle Aufgabe ist. Man lernt sehr viel zu diesem Thema und man lernt auch sehr viel über sich. Man muss aber bereit sein, sich da zu öffnen und sich dem Thema anzunehmen. Und der Lohn, wenn man überhaupt davon sprechen kann, ist einfach der Dank der Menschen, wenn man ihnen ein bisschen von seiner Zeit gibt, zuhört und Verständnis aufbringt und auch über dieses Thema sprechen mag. Vielleicht ist es ja was für euch, könnt ihr ja mal schauen. Und ihr macht das alles prima. Ich höre mir das alles gerne an. Macht weiter so. Tschüss.
Ja, Knut Trappe, wie gesagt, hat er ja nun auch gesagt. Merkst du schon, ne? Also ja. Knut, den durfte ich vor 2 Jahren mal kennenlernen. Wir haben da einen kleinen Film für den NDR gedreht über seine Arbeit. Und er ist immer noch dabei, das finde ich super. Und hört uns auch, das ist auch toll. Ja, und Knut hat, finde ich, einen Punkt. Ich habe mal beim Statistischen Bundesamt nachgeguckt, wie das überhaupt ist, so mit dem Engagement der sogenannten, mit dem Ehrenamt, ne, allgemein. Und das ist, sind wir gar nicht so schlecht, wie wir immer tun. Also immerhin 40% der Menschen ab 14 engagieren sich ehrenamtlich. Natürlich kann das noch mehr sein, aber es sind 28 Millionen. Und es sind bei den Männern 41%, bei den Frauen 39%. Also es sind sogar ein paar mehr Männer. Das liegt aber, glaube ich, tatsächlich daran, dass die sich vor allem in Sportvereinen und im Rettungsdienst und in der Politik ehrenamtlich engagieren. Aber Frauen eher so im sozialen Bereich, Bildung und eben auch Hospiz. Aber was bedeutet das, Thomas?
Bei Hospiz habe ich auch noch mal geschaut. Und da gibt es jetzt leider nur Daten von 2015, die ich gefunden habe. Mhm. Und da ist bei der Sterbebegleitung, der ehrenamtlichen Sterbebegleitung von 90% Frauen und 10% Männern Rede. Und das deckt sich ja auch mit dem, was du bei Knut im Hospiz Niebel rausgefunden hast, dass da auf ganz, ganz viele Frauen nur 2 Männer kommen. Wie viele Frauen war das noch? Das habe ich jetzt leider vergessen.
Also von 70 Ehrenamtlern waren es 2 Männer.
2. Nur, ne? Ja. Und kannst du dir erklären, womit das zusammenhängt? Also ich hätte da schon eine Idee.
Also ich habe da auch so einen Verdacht, den kann ich aber jetzt nicht belegen, aber ich glaube, es geht so teilweise auch um Rollenbilder. Männer sehen sich halt so ein bisschen und haben vielleicht auch etwas Probleme mit Emotionen und dieses Thema Krankheit, Tod, Kontrollverlust. Einfach zu sagen, hey, ich bin lieber der Starke, ohne das abzuwerten, lieber bei der Feuerwehr oder, weißt du, so dieses anders helfen. So nach dem
Motto, fällt leichter.
Ein bisschen heldenhafter. Und damit will ich nichts abwerten. Bitte nicht verstehen, nicht so verstehen.
Nein.
Aber es ist so.
Ich glaube, die meisten verstehen, was du meinst, Andreas.
Ja, und das ist so, glaube ich, wie wichtig diese. Ich durfte das ja damals begleiten, so ein bisschen, was er da macht in Niebel, in dem Wilhelminen-Hospiz. Und es ist eine unfassbar tolle und wichtige Arbeit. Und ja. Und Männer sind da, glaube ich, sind so ein bisschen, ich weiß es nicht. Thomas, hast du eine Erklärung?
Ja, also generell möchte ich erstmal sagen, mein höchster Respekt vorm Ehrenamt.
Na klar.
Weil wenn ich manchmal überlege, wenn es mir mal nicht so gut geht, denke ich, Gott, du bist so undankbar. Ich weiß, das ist jetzt, aber man muss das ja auch mal Gedanken gestatten. Ja, klar. Und dann sagen, okay, und andere schaffen das irgendwie noch. Manchmal gibt es wirklich Tage, also ich mache ja hier den Haushalt und mache viele andere Dinge, aber manchmal schaffe ich es dann wirklich nur, wenn ich froh bin, oh, ich habe diese eine E-Mail geschrieben, die so wichtig war und das habe ich schon so vor mir hergeschoben. Manchmal habe ich auch produktive Phasen, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern einfach zu sagen, manche machen dann noch sowas und so eine Ausbildung, gerade bei der Sterbebegleitung, dauert 9 Monate, wenn ich das richtig gelesen habe oder in deinem Bericht hast du das ja auch erwähnt. Und das muss es auch, weil das ist ja auch wirklich etwas, du hast mit Menschen zu tun, du hast mit dem Thema Tod zu tun und wie du schon so sagtest, Männer wollen da vielleicht nicht so rangehen und wollen lieber so ein bisschen, wie du sagst, so Härte, Stärke. Und sich nicht damit befassen. Und ich glaube, dass das auch für einen selber wirklich, Therapie möchte ich jetzt das nicht sagen oder so, aber das ist ja auch eine gute Selbstreflexion, die Auseinandersetzung, dass wir nun mal endlich sind und dass das manchmal auch sehr schnell gehen kann oder eben auch sehr lange, so dass man sagt, okay, was erwartet mich da wohl in meinem Leben, in diesem Schicksal? Und die Auseinandersetzung damit macht ja schon viel damit. Und wenn es das ist, dass man dann umso bewusster lebt.
Ja, und du hast ja auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, an anderer Stelle etwas mir voraus und dass du leider dein Papa schon verloren hast. Ich habe meine beiden Eltern noch, was ein Privileg ist in meinem Alter. Und das ist, du weißt genau, worum es geht, ne? Also dieses zu sagen, wie kann ich mir Hilfe suchen, wie kann ich mit dem Thema überhaupt umgehen, ne? Also das ist, ist etwas, was uns alle irgendwann betreffen wird, dass man Menschen, die einem nahestehen, verliert und wie man damit umgeht. Und wenn man da solche Hilfsangebote kriegt oder auch beim eigenen Tod, wenn man irgendwie sterbenskrank ist oder ein sehr alter Mensch ist und jemand hat, und das ist ja das, was Knut und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter da machen, ist halt Menschen beim Sterben zu begleiten. Ne? Das ist schon etwas, was unfassbar wertvoll ist. Ja, das kann man.
Es ist unfassbar wertvoll und mein Vater ist ja tatsächlich da in dem Wilhelminen-Hospiz auch gestorben. Das ging auch relativ schnell, sage ich jetzt mal. 2 Wochen waren das, glaube ich. Und das ist trotzdem eine Sache, wenn man dann da eingeliefert wird. Es gab ja auch schon Fälle, dass Menschen aus dem Hospiz dann auch wieder rauskommen, aber das ist dann auch wohl eher die Ausnahme. Aber alleine die Kopfsache, da. Man ist jetzt dem Tode geweiht und geht da rein. Das sind alles so Sachen, wenn man da tiefer einsteigt im Kopf. Wir haben uns das jetzt auch wunderschön für den November ausgesucht, aber das ist ja eigentlich auch die Zeit, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, auch wenn es gerade trübe draußen ist. Aber genau das ist vielleicht auch der Kickpunkt zu sagen, es lohnt sich auch, sich mal mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil der gehört zum Leben dazu. Und wenn man das immer verdrängt, dann ist der Schock nachher umso größer. Also ich kenne Leute, wo ich weiß, wenn da Anverwandte sterben, dann ist das bodenlos. Und das muss nicht sein. Das kann man auch auffangen. Aber um das Ganze jetzt auch so ein bisschen abzuschließen, höchster Respekt vorm Ehrenamt sowieso, aber dann noch in einer solchen Sparte, nenne ich das jetzt mal so ein bisschen, das ist schon ein großer Wurf und da möchte ich wirklich allen danken, die das machen. Das finde ich Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, ich könnte das nicht.
So, jetzt versuch mal einen Übergang zu kriegen zum nächsten Thema, Thomas. Oh.
Ja, das ist ja auch sehr lebensbejahend, wie wir herausgefunden haben. Beziehungsweise gibt es eben ja aktuell wieder die Debatte um Helmpflicht.
Für Fahrradfahrer,
um die Helmpflicht für Fahrradfahrer, Entschuldigung, genau. Und dass zum Beispiel Ärzte sagen, dass Helme das Schädel-Hirn-Traumata im Fall eines Unfalls um 60% reduzieren können. Die Bundesregierung sagt auch, das Verkehrsministerium sagt, setzt euch Helme auf. Es wird immer so ein bisschen lässlich belächelt in Holland, dass man sagt, ja, die Deutschen erkennt man daran, dass sie einen Helm aufhaben in Holland. Mhm. Ich finde das alles gar nicht so witzig, muss ich sagen. Und wir könnten, weil wir in dieser Generation aufgewachsen sind, sagen, oh ja, ne? Helmpflicht und so. Wir haben auch überlebt und damals gab es gar keine Helme für Fahrräder und so. Das halt
sind aber auch viele gestorben. Ne?
Und es sind eben viele gestorben, die das nicht mehr in die Kommentarspalten unter Rudi Carrell-Videos oder so bei Facebook oder so schreiben können. Die können das eben nicht mehr schreiben und denen hätte der Helm vielleicht das Leben gerettet. Und dann gibt es ja auch noch eine Gruppe, nämlich die plus 65-Jährigen im Straßenverkehr, wo auch Stimmen laut geworden sind, dass man sagt, vielleicht sollten die auch mal eine Prüfung ablegen, weil oftmals hört man so, dass die Gaspedal mit Bremse verwechseln oder es geht um Freiwilligkeit im Straßenverkehr. Soll man freiwillig sagen, okay, ich setze einen Helm auf? Andreas, deine Meinung bitte.
Ja, also ich habe mich natürlich damit so ein bisschen befasst und wir haben ja auch sozusagen zusammen mit deiner Schwester so ein bisschen so eine Vorauswahl oder beziehungsweise eine Vordiskussion über WhatsApp, ja. Sprachnachrichten. Das ist ja auch schon fast ein Podcast
geworden. Da ging es gut zur Sache.
Da ging es zur Sache. Ja, und ich habe mir da so meine Gedanken gemacht und habe auch mal so geschaut. Es gibt zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation und auch von der EU-Kommission keine generelle Empfehlung für eine Helmpflicht für Fahrräder. Und auch der, das hatte Nina ja auch so gesagt, der Allgemeine Fahrradclub, glaube ich, oder Deutsche Fahrradclub, also auf jeden Fall die Lobbyvertretung der Fahrradfahrenden, der sagt auch, ist da eher skeptisch, weil möglicherweise dann noch weniger Menschen sich aufs Fahrrad setzen. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt. Ich glaube, Ich kann es kaum verstehen, dass jemand zumindest mit dem Elektrofahrrad unterwegs ist und keinen Helm auf hat. Ich selber fahre sehr selten Fahrrad, gebe ich auch zu. Ich bin eher zu Fuß unterwegs oder mit dem Bus oder dann eben doch mal mit dem Auto. Aber ich würde auch, wenn ich nichts anderes habe, fahre ich auch mit einem Verbrenner. Aber das ist ein Thema, das machen wir jetzt lieber nicht auf.
Ja.
nein, ganz ehrlich. Also da, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe nicht so ganz, aber da ist dann wirklich das Thema vielleicht Eigenverantwortung wichtig. Andererseits kann man natürlich auch sagen, das, was du gerade sagtest, 60% weniger schwere Hirnverletzungen. Andere Quellen sagen sogar, hatte ich zumindest in einem Artikel gelesen, 70%, aber das ist ja völlig egal, ob 60% oder 70%. Es ist gefährlich ohne, aber vielleicht ist ein Zwang nicht die richtige Geschichte. Und jetzt will ich auch gleich zum Punkt kommen. Vielleicht müssen wir da, jetzt kommt wieder so ein Lieblingsthema von mir mit Aufklärung, das andere Thema, was du aufgemacht hast mit den Senioren, Fahrer, da gibt es ja auch diese Diskussion, sollen die sozusagen ab 65 jedes Jahr zu einem TÜV, das Auto muss zum TÜV, warum nicht auch der Fahrer? Da denke ich mir, wäre vielleicht eine Idee, das ist jetzt nur ein Gedanke wieder, so ein Versicherungsrabatt für alle, die mindestens alle 2 Jahre ein Sicherheitstraining machen und so eine Aufklärung über die Gefahren im Straßenverkehr sozusagen. Das geht nicht um Belehrung, aber ich habe so das Gefühl, ich habe auch 88 einen Führerschein gemacht, habe jetzt endlich mal meinen Erste-Hilfe-Kurs wiederholt und das ist so wichtig, da auf dem neuesten Stand zu sein. Da denke ich immer absolut. So, du kriegst mit 18 deinen Führerschein, ne? Der ist teuer genug, wir haben noch viel weniger damals bezahlt, aber der ist sehr teuer und danach ist dann 50 Jahre Ruhe oder was oder 60 Jahre, das ist ja nicht vernünftig oder sogar 70 Jahre, es gibt ja Menschen, die auch mit 90 noch fahren nachher, ne? Verstehst du, was ich meine?
Also ja, absolut. Also Stichwort Schulterblick zum Beispiel. Auch wir als 30, 40, 50, 60-Jährige, wenn wir an einer regulären Führerscheinprüfung teilnehmen würden, ich glaube, die Quoten wären alles andere als gut. Und natürlich ist es in Deutschland so sofort, wenn sowas gesagt wird, ob man sich vielleicht mit 70, also ich kann das ganz klar benennen, wir wohnen ja hier im Mehrgenerationenhaus mit meinen Schwiegereltern und vor kurzem waren wir auch wieder essen am Montag sind wir alle zusammen essen gefahren. Leider sehr ländlich, auch nicht anders zu erreichen als mit dem Auto. Und dann machen wir das zum Beispiel immer so, dass wir dann mit 2 Autos fahren müssen, weil da kommt keiner hin und auch kein Gedanke daran, dass jemand sagen könnte, dass wir da mit einem Bus oder Zug hinfahren. Ist da aber auch in dem Fall nicht erreichbar gewesen. So, und dann machen wir das dann immer so, Im Hellen trauen sich meine Schwiegereltern das noch zu, mit dem Auto zu fahren. Und das ist ja auch ein Stück Unabhängigkeit und so kann ich auch alles verstehen. Und auf dem Rückweg übernehme ich dann das Fahrzeug meiner Schwiegereltern. Das hat dann auch den Vorteil, dass die dann noch einen Schluck Wein trinken können oder einen Schluck Bier. Und das ist bis jetzt eine ganz gute Regelung. Aber auffällig ist eben schon, dass es schon alles auch ja, mal was übersehen werden kann und so. Und das kann uns auch passieren, das will ich gar nicht sagen. Aber es wird natürlich, und das ist meine Kritik, alles immer gleich instrumentalisiert. Es bilden sich Lager und sagen, ja, dann wird, das ist wieder die Ideologie irgendeiner Partei. Meistens sind es dann die Grünen, dass man sagt, das ist grüne Ideologie, die wollen uns jetzt was aufzwingen, die wollen uns jetzt zum Helm verpflichten oder die wollen uns jetzt zu Tests verpflichten. Es wird sofort alles instrumentalisiert, als wenn man sich mal zurücklehnt und sagt, komm mal gucken, ist das nicht vielleicht wirklich sinnvoll oder wie du gesagt hast, eben ein Angebot zu machen, dass sich da vielleicht auch irgendwelche Bonuspunkte in irgendeiner Art sammeln lassen.
Ja, oder auch ganz einfach, das ist jetzt nicht ausgegoren, bitte, aber das kann man noch überlegen, ob das eine Möglichkeit wäre, einen Anreiz zum Führerschein abgeben. Also wer seinen Führerschein abgibt, kriegt zum Beispiel entweder verbilligten ÖPNV, also was weiß ich, das 9-Euro-Ticket wieder oder auch, wenn ich sage, jemand, der ab 70 seinen Führerschein abgibt, der kriegt einen Taxigutschein für, keine Ahnung, ich sag mal eine Summe von 100 Euro im Monat. Ne? Also dann kann er seine gewissen Sachen mit dem Taxi machen. Das wäre gleich wiederum eine Förderung für die Taxiunternehmen. Ich weiß, das ist jetzt nicht ausgegoren, aber wir sollten da kreativ sein und auch niemandem das verbieten, wer mit 90 noch fit ist und Auto fahren kann. Warum nicht?
Ne? Also, ja, aber das es ist sollte die vielleicht irgendwie überprüft werden.
Ja,
das ne?
muss aus meiner Sicht überprüft werden, ja.
Und ich finde auch Anreize setzen einfach gut, weil Leute auch gerne dann sich, also da lassen sich vielleicht auch mehr Leute dann mit überzeugen. Bei anderen Sachen, zum Beispiel Helmpflicht oder dass man jetzt sagt, okay, es ist einfach gefährlich im Straßenverkehr, vielleicht müssen auch irgendwo härtere Verbote her, aber da will ich heute gar nicht so darauf einsteigen, das haben wir gestern alles ausdiskutiert.
Darf ich noch einen Punkt setzen, weil den hatte ich mir hier wirklich aufgeschrieben, weil es der wenigen Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Das ist ein wichtiges Argument ist ja, dass ein falscher Fokus bei einer Helmpflicht gesetzt wird. So nach dem Motto, jetzt machen wir was für die Fahrradfahrenden und die Fahrradwege bleiben so, wie sie sind. Das ist dieser Fokus, den wir vielleicht brauchen, dass wir eine andere Infrastruktur für Fahrradfahrende brauchen, dass wir einfach kreativer im Verkehrsbereich sind. Und damit meine ich nicht kreativ fahren, sondern einfach Anreize setzen.
Es wäre ja ein Traum, Andreas. Um Kopenhagen rum bauen sie Fahrradschnellstraßen, damit die Leute einen Anreiz haben zu sagen, Mensch, da habe ich keine Autos, da kann ich direkt in die Stadt fahren oder selbst Amsterdam in der Stadt, absolut chaotisch. Aber man kommt mit Kindern in die Stadt mit dem Fahrrad, ohne dass es große Probleme gibt. Also ganz smooth, da hatte selbst ich keine Angst um meine Kinder vor 3 Jahren oder wann das war. Und das ist eben das Ding, die Infrastruktur verbessern und auch, es wird immer gesagt zu den Kindern schon, ihr müsst euch anziehen wie ein Weihnachtsbaum, ihr müsst einen Helm aufsetzen und ihr müsst Rücksicht auf die Autos nehmen. Rücksicht auf die Autos, nein, es müsste genau andersrum sein. Aber das Fass machen wir an
einem anderen Tag. Nein, das machen wir lieber nicht auf heute, ja.
Das haben wir gestern schon sehr detailliert diskutiert. Andreas, wir kommen jetzt zu deinem tollen Umtrieb der Woche.
Ja, mein Umtrieb der Woche, wahrscheinlich habe ich ihn auch schon mal so ähnlich gehabt, aber es treibt mich um, weil ich mir, und ich will jetzt hier nicht den großen Bedenkenträger machen, ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie und da gucke ich dann
auf die... Das machen wir alle, Andreas. Ich pauschaliere das.
Auf die größte Partei, die wir noch haben, bei der letzten Wahl zumindest, bei den Umfragen wackelt das ja immer. Und mein Umtrieb ist, was wird aus der CDU? Es gibt jetzt eine neue Bewegung seit, ich glaube, dieser Woche erst. Also die ist jetzt zumindest offiziell gegründet. Die nennt sich Kompass Mitte. Googelt das einfach mal. Es geht darum, dass sich Menschen wie Ruprecht Polenz, einer unserer Gäste hier, wir haben ihn ja schon 2-mal gehabt, hört euch die Folgen an, und Dieter Breimann, das ist ein CDU-Mann aus Mönchengladbach, also aus deiner Hood sozusagen dort, Thomas, mit dem habe ich länger telefoniert, ein Anwalt, und die haben dieses mitgegründet, Kompass Mitte, die wollen im Grunde, dass die, dass ja letztendlich sie wollen einen innerparteilichen Weckruf starten, dass die CDU wirklich sich wieder auf das konzentriert, was sie sein will, eine Volkspartei der Mitte, auch liberale Positionen sollten Platz haben. Und ich habe sehr viele Gespräche, wie du weißt, auch mit Menschen hier aus Schleswig-Holstein geführt, die in der CDU sind, die ich auch sehr schätze, die aber manchmal für mich gewissen, also den liberalen Diskurs verlassen, wie ich finde. Weil wenn du irgendwas gegen Merz sagst, und es gibt leider sehr viel, was man gegen ihn sagen kann, sofort eine Majestätsbeleidigung wittern und richtig wütend werden. Okay. Und wo ich echt sagte, ja, wow, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Nicht alle, ne? Es gibt auch Menschen, die da gesprächsbereit sind, die das sehen, und es gehört zu einer Demokratie dazu. Aber mein Umtrieb der Woche ist wirklich, ist das jetzt dieser Weckruf, den die Partei braucht? Und klappt das auch, dass man in der Sache wieder diskutieren kann? Das ist auch,
ja,
dass
da sind konservativ wir uns, da sind wir uns,
nicht in rechts und links, ja, gehen muss.
Ja. Da sind wir uns leider sehr einig, und das werden wir auch nochmal im Vorschlag ausführlich diskutieren.
Genau, wir werden also, jetzt, wir sind mit Dieter Breimann, genau, im Gespräch, der wird hoffentlich
auch
bald
das,
unser Gast sein.
Und jetzt, ja, kommt mein Umtrieb noch ganz hinten rein, und das ist ein Buchtipp, schlicht und einfach. Ich habe in meinem Urlaub ein Buch von Helmut Karasek gelesen. Das ist eine sehr spitze Zielgruppe, die dieses Buch gefallen wird. Das Buch ist von 1989, ja, und heißt Das Magazin. Das ist ein Roman, ein Schlüsselroman über das Magazin Der Spiegel. Köstlich, amüsant, pointiert, großartig. Helmut Karasek, Das Magazin, erschienen im Rowohlt Verlag, gibt's für 2 Euro und ein paar zerquetschte in antiquarischem Buchhandel. Das war eure Woche subjektiv und leidenschaftlich mit Andreas und mir, Thomas. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben, bis dann.
Das war 3x7. Deine Woche in 21 Minuten subjektiv und leidenschaftlich mit Andreas Racco und Thomas Krause.